Ein kennt die Zukunft, so habe ich einmal diesen Text überschrieben, und zwar aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Ihr aber, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen, dort werden wir ein Jahr bleiben, Handel treiben und Gewinne machen. Ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet ihr. Ihr solltet lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Nun aber prahlt ihr voll Übermut, doch all dieses Prahlen ist schlecht. Vorausschauende Planung, Zusammenhänge erfassen und manches andere mehr sind ja im Wirtschaftsleben unumgänglich. Sie müssen ja sein, um erfolgreich zu sein, um Arbeitsplätze sichern zu können und auch zum Wohlstand der Gesellschaft mit beizutragen. Und auch im kleineren Bereich heißt es immer wieder, man muss planen, um erfolgreich ans Ziel zu gelangen. Ich denke etwa dabei, wenn man einen Umzug vor sich hat, dann muss man planen. Oder aber eine Urlaubsreise, die macht man ja nicht so ad hoc, sondern man überlegt, wo soll es hingehen, kann ich das finanzieren und dergleichen mehr. Doch wird das Ziel, das ich mir gesteckt habe, immer erreicht? Etwa eine plötzlich auftretende Krankheit lässt manches ins Wanken geraten und der ungeahnte Tod macht alles zunichte. Lebensträume und Hoffnungen sind dann geplatzt und der rosarote Streifen am Himmel weicht den Gewitterwolken gleichsam einem Eisregen, der ein Vorwärtskommen unmöglich macht. Ist nun wirklich alles vorbei? Alles aus? Oder nur eine vorübergehende Stagnation, also eine Stockung, ein abzusehender Stillstand? Nun, wir haben unsere Erfahrungen, vielleicht so ähnlich oder auch noch anders. Und bei aller präziser Planung wird deutlich, wir können nicht in die Zukunft schauen, über sie verfügen. Ich denke an einen Bericht, den ich einmal gelesen habe vor vielen Jahren. Da ging es darum, zu Beginn des Jahres trat ein Hellseher auf und er erklärte dann, was in diesem neuen Jahr alles sein wird. Und interessant, am Ende des Jahres zog man Fazit. Und dann stellte man fest, 98%, was war damit, hat sich nicht erfüllt. Ich denke an einen Geschäftsführer eines Teppichhandels. Wenn sein Chef dann, damals war es noch leichter möglich als heute, das liegt schon Jahre zurück, im Iran oder im Irak war, um Teppiche zu kaufen, dann fuhr dieser Geschäftsführer zu einer Wahrsagerin. Und dann sagte sie ihm, schreiben Sie Ihrem Chef oder telefonieren, nicht? Das war noch so die alte Zeit, nicht mit den neuen Kommunikationsmitteln, die wir heute haben. Er soll sich so und so verhalten, dann tätigt er einen guten Geschäftsabschluss und es bringt viel Geld. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, sondern ich weiß nur, dieser Mann hat darauf gebaut. Was diese Frau gesagt hat, das hat er weitergegeben. Zukunft. Jakobus nun hier macht an einem Bild etwas deutlich und er greift das Geschäftsleben auf und sagt, er ist ein Unternehmer, der muss natürlich planen. Er richtet seinen Terminkalender ein und selbstverständlich will er an vielen Orten den bestmöglichen Gewinn erzielen. Es scheint so, als ob ihm eine unbeschränkte Zeit zur Verfügung stehen würde, eine wertvolle Lebenszeit. Und wenn man alles so genau plant, dann scheidet ja wohl ein Unsicherheitsfaktor aus. Doch wer weiß schon, was der morgige Tag bringen wird? Wenn Jakobus auch hier den Begriff oder den Beruf des Unternehmers zeichnet, so gilt es doch letztlich für uns alle. Denn auch wir planen ja, wir schauen voraus oder meinen vorausschauen zu können. Und nur wer lebt, wer also wirklich mitten im Leben steht, kann auch zielorientiert voranschreiten. Das Leben ist ja ein fantastisches, wunderbares, kostbares Gut, ein Geschenk Gottes. Und ich denke daran, wenn ich so in meiner Gemeinde, unsere Alten, schließlich gehöre ich ja allmählich auch schon dazu, und unsere Kranken besuche, und sie schauen zurück auf ihr Leben. Und dann sagen sie, ich habe dieses und jenes versäumt. Ich hätte hier mehr ein Bekenntnis meines Glaubens sein sollen. Ich habe hier ganz bewusst die Unwahrheit gesagt, um nicht in ein negatives Bild gestellt zu werden. Leben fordert also heraus. Und wer sich dessen bewusst ist, was immer wieder dieses wunderbare Geschenk, das Gott uns gibt, bedeutet, der weiß allerdings dann auch um die Vergänglichkeit und ist sich darüber im Klaren, dass Gott zu jeder Zeit abrufen kann, aus dieser Geschäftigkeit, der Betriebsamkeit des Alltags heraus. Und hier in diesem Text Jakobus wird ein Bild gebraucht, der Rauch. Das Leben ist wie ein Rauch, den Rauch sieht man, er verflüchtigt sich und dann ist es alles vorbei. Und manch einer zieht dann so daraus den Schluss, also wir können gegen das Schicksal nichts tun. Es ist eben so, wie wollen wir uns wehren? Es geht nicht. Was uns widerfährt, kommt von einer anderen Macht oder wie immer man das auch bezeichnen mag. Wir können es nicht beeinflussen. Und dagegen sage ich, das stimmt so nicht. Denn der Christ, er weiß um sein Leben, das Gott ihm geschenkt hat, das Gott ihm anvertraut hat. Ein Christ weiß, ich muss nicht resignieren in den verschiedenen Lebenslagen, sondern ich vertraue gerade Gott, dem Allmächtigen, von dem wir ja bekennen, dass er der Schöpfer ist, der uns geschaffen hat, der uns begleitet, der mit uns geht. Und Jesus Christus hat uns das doch sehr deutlich und sehr klar gemacht. Und er konnte ja auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer mich hört, der hört den Vater. Ganz großartig, wunderbar. Und ich wünschte mir manchmal, Christus, ihn könnte ich sehen. Es ist ja manchmal schwer, auch zu glauben. In verschiedenen Notsituationen, in denen man sich befindet. Aber wir dürfen immer zurückfinden zu dem, an den wir glauben. Wir dürfen beten, wir dürfen bitten, aber auch das Danken nicht vergessen. Den Lobpreis, die Freude. Du bist bei mir und nichts, aber auch gar nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Und dann kann meine Zukunftsplanung eingebettet werden, indem ich mich dem lebendigen Herrn anvertraue. Herr, du weißt, was ich plane, was notwendig ist. Du weißt, was auf mich zukommen wird. Aber ich vertraue dir darin, du wirst es zum Besten gestalten. Auch dann, wenn ich es nicht fassen kann, weil Gott andere Maßstäbe oft ansetzt, als die meinen. Gott, ich vertraue dir. Du bist es, der meine Zukunft in seinen Händen hält. Und hier darf ich mich auch am Wort Gottes orientieren. Hier darf ich in der Stille Kraft und Mut schöpfen. Oder anders gesagt, hier darf ich mich auch einmal ausweinen vor dem Schöpfer. Hier darf ich zu ihm kommen mit diesen leeren Händen und den Bitten, Herr, fülle du meine Hände. Er kennt die Höhen und Tiefen in meinem Leben, die Freude, das Leid, den Schmerz und Trauer. Er weiß um die täglichen Ereignisse, die ich noch gar nicht abschätzen kann. Und da geht der Blick nach vorne, in eine unbekannte Zukunft. Und auch in eine Zukunft, die begleitet wird von dem Höchsten, wo Gott uns seine Kinder nennt. Und wenn wir noch, leider muss man es ja hier und da schon einmal so betont dann sagen, wenn man noch in intakte Familien schauen kann, dann setzen sich die Eltern immer für ihre Kinder ein. Sie sind für die Kinder da, sie begleiten sie. Und wie viel mehr der lebendige Gott begleitet uns durch jeden Tag hindurch. Und das ist doch, liebe Schwestern und Brüder, eine ganz große Freude, ein Grund zur Dankbarkeit. Ich gehe nicht alleine durch diesen Tag, sondern der Höchste ist bei mir. Ich darf ihm vertrauen, ich darf mit ihm gehen, um es einmal so im Bild auszudrücken. Und dann darf ich auch in die Zukunft blicken. Und Jakobus macht es dann deutlich und sagt, korrigiert doch einmal euer Denken, euer Überlegen. Und er drückt es dann so aus, wenn der Herr will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Und das drückt ja aus, ich verfüge nicht über die Zukunft, über das Heute und auch nicht über das Morgen, sondern ich gebe mein Leben gewissermaßen dem hin, der über Raum und Zeit verfügt, über Gegenwärtiges und Zukünftiges. Und von daher, so scheint mir, verträgt es sich nicht, wenn man sich in Selbstruhm ergeht, stolz ist auf eigene Leistungen, sondern zunächst einmal Gott dankt. Vater, ich danke dir für meine Fähigkeiten, die du mir geschenkt hast, für meine Begabung. Ich danke dir, dass mein Leben so sein darf. Ich danke dir, dass ich mitten in diesem Leben auch ein Bekenntnis meines Glaubens sein darf. Und ich werde erinnert an eine Sekretärin. Sie war in einem, so muss ich sagen, sie war an der Uni beschäftigt, irgendwo hier in Deutschland. Und ihr Vorgesetzter war ein Professor, Doktor sowieso. Und dann erzählte sie, ich so als kleine Büroangestellte, wenn der Herr Professor Doktor kam, innerlich zuckte man zusammen und schaute auf ihn auf. Das war ja eine Kapazität. Und dann sagte sie, passierte Folgendes. Dieser Professor Doktor sagte, ich bin jetzt nicht zu sprechen. Alle Telefonate und dergleichen mehr wehren Sie ab. Und Sie sagen, Anordnung vom Chef, der Chef ist nicht da. Und dann sagte sie mir, weißt du, das ist der Chef, ne? Und ich wollte als Christ leben, auch in meinem Beruf. Und sie sagt, du glaubst gar nicht, was mich das gekostet hat. Ich habe all meinen Mut oder alles, was ich so hatte, zusammengerissen und habe gesagt, Herr Professor, das kann ich nicht. Und er fragte dann, ja, warum nicht? Und sie sagte, ich will mein Christsein auch am Arbeitsplatz ausleben. Ja, was wollen Sie denn? Ja, sagte ich, wenn ein Anruf kommt oder Sie jemand sprechen will, dann werde ich sagen, der Herr Professor ist zurzeit nicht zu sprechen. Ja, sagt er, machen Sie, was Sie wollen. Und sagt sie, da fiel mir ein Stein vom Herzen. Und sie hatten dann auch einen guten Kontakt miteinander. Weiß ich, was morgen auf mich zukommt? Wo ich herausgefordert werde in meinem Glauben? Hier kann ich doch nur Zuflucht suchen bei Gott und sagen, Herr, erbarme dich meiner und hilf mir. Ich finde, dieser Text hier, er ist nicht deprimierend, sondern er führt zu einer ganz großen Freude. Gott ist bei uns. Wir dürfen dem Unsichtbaren vertrauen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen mit all unseren Überlegungen und mit unseren Planungen, mit den Widerwärtigkeiten auch in unserem Leben. Denn nicht das Schicksal, was ist denn letztlich Schicksal, führt den Lebensweg und beeinflusst, sondern wir wissen uns in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Gott, der Gedanken des Friedens hat. Gott, der uns lieb hat. Gott, dessen Planungen mit uns manchmal unverständlich sind. Und dennoch wissen wir uns in seiner Gegenwart gut aufgehoben. Es ist wunderbar, wenn man sich an den Schöpfer selbst wenden darf. Wenn man nicht durch zig Vorzimmer gehen muss, sondern direkt im Gebet zu ihm kommen darf. Sich ihm anvertrauen. Durch die vielen, wie schon gesagt, Unwirklichkeiten auch des Lebens hindurch. Wir wollen Ziele erreichen und das ist gut so. Ein Mensch, der ziellos lebt, vergibt letztlich das Schönste in seinem Leben. Er lässt sich treiben, nur nicht irgendwo anecken, sondern das auch die anderen machen. Da komme ich immer einigermaßen gut davon. Nein, wir dürfen Ziele haben und wir wollen auch versuchen, sie zu erreichen, aber mit dem lebendigen Gott. Und vielleicht könnte das bedeuten, in unserem Denken wieder ein wenig zurückzuschalten und es diesem Herrn aller Herren auch zu sagen. So sieht mein Leben aus, so möchte ich es gestalten, das ist meine Planung, das ist meine Sicht nach vorne. Und ich bitte dich, dass du mir genau das schenkst, eine Erkenntnis, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen oder auch einen anderen Weg einschlagen zu müssen. Und das allerdings führt dann auch zu einer ganz großen Freude und zur Bestätigung auch des Glaubens. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf dem Weg mit dem Herrn. Ich gehe nicht alleine, er ist bei mir. Und nun könnte man sich natürlich fragen, sind das alles fade und leere Sätze? Ansichten, die der Wirklichkeit total widerstehen. Ist es ein Wunschdenken? Vielleicht kann man das nur in seinen kühnsten Träumen einmal haben. Hinter all dem steht der lebendige Gott, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden. Da steht Jesus Christus, von dem wir wissen, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wir dürfen uns zu diesem Herrn halten und sind immer gut aufgehoben, immer gut beraten. Und er lenkt Gedanken und gibt seine Hilfe. Er hält unser zerbrechliches Leben in seiner Hand. Und erfüllt uns letztlich auch mit viel Freude. Christen brauchen nicht mit hängenden Gesichtern durchs Leben zu gehen. Ich bin ja Christ. Wird uns auch so eine kleine Geschichte erzählt. Ich komme da nicht mehr auf den Zusammenhang so ganz hinaus. Auf jeden Fall wurden da Christen auch gefragt, wie sie ihren Glauben sehen. Und dann sagten sie, unser Glaube ist Freude. Und da sagten dann die Fragenden, ja, wenn das Freude ist, warum freut ihr euch nicht? Warum seid ihr so traurig? Konnten sie keine Antwort geben. Ich denke, wir müssen auch nicht immer mit lächelndem Gesicht durch die Gegend laufen. Nein, sondern diese innere Freude, die wir haben. Und die macht sich breit. Die wird uns ein anderer auch immer wieder abnehmen. Und das wünsche ich uns allen und auch mir, dass wir von dieser Freude, die wir haben, Christ sein zu dürfen, ein Stück ausstrahlen in unsere Umgebung hinein. Was sollen wir tun? Vertrauen. Im Gebet bleiben, die Bibel lesen, uns auch zur Gemeinde halten, zu den Christen, in Austausch gelangen, miteinander anbeten, und danken. Und wenn einmal Niederlagen auf uns zukommen? Alles gehört zum Leben dazu. Es ist unausweichlich. Aber Gott ist gnädig und barmherzig und auch immer wieder liebevoll zu uns. Und er wird uns aufrichten und uns weiterführen. Ich fasse das zusammen mit einem Vers aus dem Psalm 37. Befiehl dein Herrn deine Wege und vertrau ihm. Er wird es recht fügen.